Einfach vegan, der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht. Heute habe ich mal wieder einen Gast. In den letzten Folgen hatte ich nämlich schon länger nicht mehr mit Carsten gesprochen, sondern immer Gäste. Also das heißt, ich freue mich heute sehr, Brigitte begrüßen zu dürfen. Und zwar sprechen wir über eine Community, die Nature Community, in der Brigitte lebt. Und da möchte ich dich erstmal bitten, dich selbst kurz einmal vorzustellen und dann vielleicht zu erklären, was ist denn überhaupt die Nature Community?
Ja, gerne. Hallo, ich bin Brigitte. Ich werde auch Runa genannt bei uns in der Gemeinschaft. Und ja, ich lebe in der Nature Community seit Beginn, seit es uns gibt. Wir sind eine Gemeinschaft von ca. 50 Erwachsenen im Moment und auch 15 Kinder ungefähr. Und wir leben in der Oberpfalz in Schönsee. Das ist hinter Regensburg, kurz vor der tschechischen Grenze. Und dort haben wir ein ehemaliges Feriendorf übernommen. Also Hotelgebäude, Bungalows, ein Seminarhaus. Und dieses Objekt haben wir vor ziemlich genau 2 Jahren bezogen, also Anfang März 2016. Seitdem sind wir da und arbeiten und leben und feiern und lachen und streiten uns und machen alles, was Menschen so tun und leben in Richtung unserer Vision. Darüber erzähle ich später noch ein bisschen was. Ich bin jetzt noch ein paar Worte zu mir. Ich bin seit Anfang an dabei in der Gründungsgruppe und es gibt die Nature Community als Gemeinschaftsidee gibt es seit Ende 2013. Und ich habe mich ziemlich schnell an die Keimzelle, Andi und Nadine, angeschlossen, die einfach so diese Grundidee hatten und die gesagt haben, hey, wir wollen was anders machen. Wir wollen eine Alternative schaffen zum Leben und auch für unsere Kinder und zum Lernen und um uns zu entwickeln als Menschen und vor allem, um eine Alternative für die Welt zu entwickeln, sage ich jetzt mal ganz groß. Und das hat mich sehr angesprochen. Und so haben wir vor ein paar Jahren eben begonnen, dieses Projekt zu gründen und auch einen Ort zu finden.
Ich finde das alles so spannend, weil wir halt gerade auch so innerlich an so einem Punkt stehen, wo wir denken, oh, so ein Dorf, das wäre total schön, so ein Dorf aus Gleichgesinnten sowas zu haben. Und deswegen freue ich mich halt so, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dich einfach alles zu fragen. wie lange hat das denn gedauert von der Idee bis zur Umsetzung? Du hattest jetzt gesagt 2013, also tatsächlich 3 Jahre dann?
Ja, es war Ende 2013. Also im Prinzip hat es gar nicht lang gedauert. Es ging bei uns unglaublich schnell, wenn ich da an andere Projekte denke, die über Jahre hinweg sich finden und Objekte suchen und so. Also wir haben begonnen mit monatlichen Treffen und auch immer wieder Infoveranstaltungen gemacht, immer wieder neue Leute dazu gesucht und gefunden und hatten auch Interesse und viel Durchlauf im Endeffekt und haben uns so erstmal so als Gruppe gefestigt und was wollen wir, wie wollen wir leben? Ein Grundpfeiler von Anfang an war zum Beispiel vegan. Also das war von Anfang an klar und da haben wir auch gleich eben dementsprechende Beschlüsse gefasst und einen Konsens gefunden, sodass einfach für alle anderen, die dazukamen, klar war, vegan steht. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und so haben wir uns diesen diversen, schwierigen Themen schon von Anfang an zugewendet. Also Ernährung gehört ja da definitiv dazu. Oder auch Leben mit Kindern, Leben mit Tieren. Wie soll das sein? Und ja, mit diesen monatlichen Treffen und auch immer ein Wochenende dabei, haben wir auch natürlich begonnen mit der Objektsuche. Und haben da erstmal auch in Oberbayern gesucht. Wir hatten so das Zentrum in München und wollten gerne in Alpennähe und am liebsten im Süden und so weiter und haben festgestellt, ziemlich unerschwinglich. Dann ist uns mehr oder weniger durch Zufall dieses Objekt in der Oberpfalz da in die Hände gefallen. Und eine aus unserer Gruppe hat es damals entdeckt, ist einfach mal hingefahren und die Karin, die hat eben sofort das Gefühl gehabt, hey, das ist was. Und dann ging es los mit diesem Objekt. Das haben wir schon im Sommer oder im Herbst 2014 entdeckt gehabt. Und dann ging es los, den Ort zu entdecken und in die Verhandlungen zu treten. Und das hat nochmal wirklich eine lange Zeit gedauert, bis dann, also zum einen bei uns die Entscheidung gefallen ist, bis die Finanzierung gestanden hat und bis wir dann tatsächlich den Schlüssel übergeben bekommen haben, eben vor 2 Jahren im März. Also es ging insgesamt unglaublich schnell, dieser Prozess von Gruppenfindung zu Objektfindung. Mhm.
Und ich habe die Presseartikel auf eurer Seite gelesen und da wirkte es so, als hättet ihr auch Widerstände gehabt aus der Gemeinde, also dem Ort, in dem das Feriendorf steht, dass da auch welche dagegen waren, das aber nicht mehr stoppen konnten. Also zumindest habe ich das so gelesen. So.
Ja, es gab natürlich erstmal viel Wind, ne? Der Gemeinde war klar, das ist jetzt auch, es ist zwar eine Stadt, aber es ist eher eine kleine Stadt, also so 2000 Einwohner. Und dementsprechend natürlich so in der tiefsten Oberpfalz, also in Bayern, ja, sag ich mal, eher mit skeptischem Blick einer Lebensgemeinschaft, die sich vegan ernähren will, in einem Ort mit 3 Metzgereien in der Hauptstraße. Und einfach auch mit den Gedanken über Vertrauen, über Liebe und Beziehung. Also Stichwort freie Liebe, kann ich vielleicht nachher auch noch was dazu sagen. Das hat natürlich erstmal Irritation erzeugt und für Aufsehen gesorgt und so die Frage aufgeworfen, sind die eine Sekte und solche Dinge. Und wir hatten dann von Anfang an schon auch natürlich Kontakt zum Gemeinderat und zur Bürgermeisterin, haben da durchaus auch Unterstützung gefunden, weil die Stadt großes Interesse dran hatte, das Hotel auch weiter zu betreiben. Also als Gästehaus weiterhin Betten zur Verfügung zu haben und über kurz oder lang auch wieder ein Restaurant zu eröffnen. Und das war eh in unserem Programm mit drin, in unserer Idee mit drin. Insofern haben wir da schon auch, sind wir auf offene Ohren auch gestoßen. Und klar, mit allen Befürchtungen und Widerständen mussten wir auch erstmal umgehen.
Und das Restaurant, das betreibt ihr jetzt ja weiter, aber als veganes Restaurant, ne?
Im Moment haben wir noch keinen so einen richtigen Restaurantbetrieb.
Okay.
Wir haben unsere eigene Verpflegung und verpflegen auch unsere Seminargäste. Und ein richtiges Restaurant, also höchstwahrscheinlich eine vegane Pizzeria, ist in Planung, sage ich mal. Der Pizzaofen ist gerade schon gekauft und unser Koch experimentiert mit veganen Pizzen und allen möglichen Teigsorten und so weiter. Und ja, die Eröffnung ist noch nicht ganz geplant, aber das ist so der nächste Schritt auch
okay.
In der Richtung.
Ja, das ist total, das hört sich total spannend an. Wie organisiert ihr euch denn eigentlich? Also das klang jetzt schon so an mit den Treffen und also dann eben auch am Wochenende, aber jetzt in der Gemeinschaft, da habt ihr bestimmt ja auch irgendwelche Rituale.
Wir haben unterschiedliche Art und Weise, zusammenzukommen. Es gibt ja verschiedene Ebenen. Ne? Es gibt so die Sachebene, wir müssen Dinge besprechen, wir müssen Entscheidungen treffen. Und es gibt die soziale Ebene und die emotionale Ebene. Also einfach zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen und sich begegnen, kuscheln, lachen und so weiter. Und auf der Sachebene, auf der strukturellen Ebene, haben wir ein Organ, die Genossenschaft. Das ist im Grunde so die Trägerschaft des Objektes auch. Jetzt da noch mal ein bisschen was zur Struktur. Die Immobilie gehört der Genossenschaft Nature Community EG und Grund und Boden gehört einer Stiftung, der Be the Change Stiftung, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten und wo wir einfach auch große Unterstützung gefunden haben. Die Vivian Dittmar ist vielleicht auch ein Begriff, die hat wunderbare Bücher über Umgang mit Emotionen und so weiter zum Beispiel geschrieben. Und die hat eben mit ihrer Stiftung Be the Change ganz, ganz ähnliche Interessen wie wir in unserer Vision stehen haben. Und so hat sich das hervorragend zusammen ergeben. Und die hat dann eben beschlossen, ja, ich unterstütze die Nature Community. Und so konnten wir so ein Konstrukt machen, dass die Stiftung eben den Grund und Boden gekauft hat und die Immobilie der Genossenschaft gehört, um so auch das Objekt aus der Spekulation rauszunehmen. Und die Genossenschaft ist im Grunde auch so unser tragendes Organ, was Entscheidungen betrifft. Wir haben einmal im Monat, beziehungsweise wenn es geht, einmal in 2 Monaten eine Genossenschaftsversammlung und im Moment gut 20 Mitglieder, 24 Mitglieder, die entscheiden dürfen über jetzt so große Fragen, was passiert mit dem Geld, wie wird investiert und wer wird Mitglied. Also Neuaufnahmen, das entscheidet letztendlich die Genossenschaft und deren Mitglieder. Und insgesamt sind wir aber viel mehr in der Gemeinschaft. Ne? Leute, die sich annähern, Leute, die uns kennenlernen. Menschen, die sagen, ja, ich habe schon Interesse, auch dafür länger zu bleiben und auch mal in die Genossenschaft reinzugehen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Stadien von Menschen, die hierher kommen und ganz unterschiedliche Interessen. Und insgesamt sind wir eben, wie gesagt, so 50. Und es gibt natürlich viele Fragen, die nicht nur die Genossenschaftsmitglieder entscheiden, sondern welche Wandfarbe jetzt im Wohnzimmer verwendet wird. Das betrifft ja alle, die hier leben. Und da gibt es dann eigene Entscheidungsversammlungen, wo dann alle mitentscheiden können, die am Platz leben im Endeffekt. Also je nachdem, wie das Sachthema gelagert ist. Und sowas haben wir auf jeden Fall auch mindestens einmal im Monat. Da findet ein Gemeinschaftswochenende statt und da finden solche Versammlungen statt.
Habt ihr denn das Wissen, also wie man jetzt eine Genossenschaft aufbaut und das alles schon so mit reingebracht? Das heißt, es gab Menschen, die das schon vorher wussten oder habt ihr euch da irgendwie fortgebildet?
Da haben sich, da persönlich gehöre ich jetzt nicht dazu, zu diesem Fortbildungswilligen in dieser rechtlichen Hinsicht. Aber ja, da hat sich jetzt auch zum Beispiel der Christoph oder der Andi damals noch, die haben sich da reingehängt und wirklich mit diesen ganzen Gründungsthemen befasst und was braucht eine Genossenschaft und wie kann der Kauf ablaufen und die Finanzierung organisiert mit Bank und so weiter. Also das war natürlich auch ein Riesending, ja, auch von der Finanzierung her. Wir sind dreiteilig finanziert, ein Teil Bankkredit, ein Teil Privatdarlehen und ein Teil Eigenkapital, so jeweils ein Drittel ungefähr. Und es musste alles ja auch erstmal irgendwie auf die Beine gestellt werden. Und da war richtig viel Einsatz auch notwendig.
Und wie finanziert ihr das jetzt? Arbeitet ihr alle noch? Oder macht ihr über den Seminarbetrieb in dem Dorf oder arbeitet ihr noch außerhalb?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die leben komplett hier vor Ort und sind im Hotel zum Beispiel, also im Gästehaus und machen die Rezeption und die Zimmer oder sind in der Küche oder machen den Seminarbetrieb. Und es gibt welche, da gehöre ich zum Beispiel auch dazu, die fahren noch extern arbeiten. Das ist ganz, also stufenlos im Endeffekt. Ja, da hat jeder so seine Art und Weise, hier zu sein, hier zu leben und hier zu arbeiten oder draußen.
Das heißt, es ist quasi euer Lebensmittelpunkt schon, aber es bestehen auch noch Kontakte nach außen.
So. Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch in unserem großen Interesse, ja, durchlässig und im Kontakt mit der Umwelt zu sein. Also auch mit dem Ort. Und das ist was jetzt auch im Hinblick auf die Frage vorher, die kritischen Stimmen. Wir haben dann gleich zu Beginn auch immer wieder sonntags aufgemacht und haben zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und da sind die Leute natürlich auch erstmal wirklich in großer Menge gekommen. Die wollten wissen, die waren neugierig. Und wir haben unsere Türen aufgemacht und gesagt, hey, kommt her, wir erzählen euch was, wir zeigen euch was, wer wir sind und was wir hier wollen. Und das war schon mal ein guter Start. Und so geht's jetzt auch weiter. Was wir im Moment zum Beispiel haben, ist ein veganes Café jeden Sonntag bei uns. Und da kommen auch Leute aus dem Ort und genießen vegane Kuchenköstlichkeiten.
Hört ihr da dann auch kritische Stimmen, die dann sagen, oh, ich will aber meine Milch, also die Kuhmilch? So, oder?
Die hören wir nicht, die kommen erst gar nicht. Also das ist einfach so klar. Ich habe noch nie erlebt, dass einer kam und gesagt hat, ich will aber Kuhmilch hier. Da sind wir einfach ganz klar, dass es das nicht gibt.
Ja, ich hatte nämlich das, also wir haben hier in Hamburg halt verschiedene Cafés, die sind irgendwie von den Speisen herein vegan, bieten aber noch Kuhmilch an.
Aha.
Und ja. Da denke ich dann immer, es könnte ja, also warum muss ich immer noch die Kuhmilch anbieten? Und die argumentieren, wenn ich mit denen darüber spreche, halt immer, dass wenigstens die Kuhmilch muss halt noch da sein, weil die Menschen da so dran gewöhnt sind. Und deswegen interessiert mich das, bei euch ist es ja, sagen wir mal, eher ländlich, sondern dass die Menschen das Vegane vielleicht noch nicht so gewohnt sind wie in der Großstadt. Und dann bleiben die erstmal einfach weg, die sagen, vegan ist sowieso nichts für mich.
Ja. Das nehmen wir so gesehen in Kauf. Da sind wir klar. Und gleichzeitig laden wir natürlich ein. Es ist auch so, dass wenn jetzt Hotelgäste kommen oder Seminargäste oder jetzt zum Beispiel mein Vater kommt, ja, der lebt nicht gerade vegan, dann ist er in seinem Hotelzimmer und kann da auch einfach seine Käsesemmel essen, wenn er das möchte. Also wir sind da jetzt nicht so strikt, dass auf unserem kompletten Gelände nichts Unveganes verzehrt werden darf, sondern da wollen wir inklusiv sein und auch Das gilt auch für uns. Ja, jeder darf in seinen Privaträumen verzehren, was er möchte. Und alle Gemeinschaftsflächen sind komplett frei von tierischen Lebensmitteln. Also da wird, ich kann jetzt meine Käsesemmel, sofern ich sie hätte, habe ich nicht, ich lebe auch komplett vegan. Aber wenn ich sie hätte, dann könnte ich sie nicht unten im in der Gemeinschaftsküche essen, sondern nur bei mir auf dem Zimmer. Aber diese Freiheit hat eben jeder.
Ist das denn so, dass in eurer Gemeinschaft dann auch Menschen leben, die eigentlich nicht vegan leben, dass sie dann so...
Aha. Ja. Ja, ist schon so und sind auch gar nicht so wenige.
Okay.
Und ist insofern von uns auch gewollt, einfach um, also nicht, dass die nicht vegan leben, sondern um erstmal die Kontaktfläche zu bieten, ja, und nicht vorher schon auszuschließen, also nicht exklusiv zu sein, sondern inklusiv und zu sagen, okay, ihr habt Interesse an so einer Art von Projekt und an dem größeren, vegan ist ein Bestandteil davon, und an dem größeren Ganzen und an dem Sinn von der Nature Community, von unserer Vision, habt ihr Interesse, dann seid ihr eingeladen. Und in dem Zusammenhang dürft ihr natürlich auch euch mit der Ernährungsfrage Bewusstsein verschaffen. Und diese Plattform wollen wir bieten. Und wir haben, also wir kochen auch dreimal am Tag, ne? Wir haben eine feststehende Küche, die macht Frühstück, die macht Mittag und Abendessen, und das ist natürlich komplett vegan. Das heißt, wenn ich mich in der Gemeinschaft ernähre und nichts, und das kann ich ja komplett, ne? Ich kann einfach dreimal hier zum Essen gehen und brauche selber nichts, muss nichts kaufen. Und dann bin ich komplett vegan.
Das heißt aber, die Bungalows haben selber schon noch eine Küche? Oder also ich hätte die Möglichkeit, auch alleine zu kochen?
Mhm. In den Bungalows gibt es kleine Kochnischen. Da gibt es so kleine Küchen. Das heißt, die Menschen, die Bungalows bewohnen, haben die Möglichkeit. Und in den Hotelzimmern, die wir ja auch bewohnen, wir haben drei große Gebäude und zwei davon bewohnen wir hauptsächlich selbst. Und eins ist eben das Gästehaus. Da gibt es keine Kochnischen in den Zimmern. Da gibt es dann hier und da mal einfach einen Ort, wo eine Herdplatte steht oder sowas oder ein Kühlschrank.
Aber das ist dann schon bewusst ja auch so gewählt, wahrscheinlich, wenn ich sage, ich beziehe jetzt so ein Hotelzimmer.
Du meinst bewusst gewählt, um...
Also dass ich halt, dann weiß ich halt, da gibt es halt keine Kochnische. Also so, dass ich das also quasi mit für mich schon so durchdacht habe, dass ich dann halt in der Gemeinschaft esse und nicht allein.
Mhm, ja, und die meisten tun das ja auch. Unser Essen ist so lecker.
Ja.
Ja, was die Leute sonst noch so auf dem Zimmer rumstehen haben, was man halt so snacken kann auch, ja, das bleibt davon unbenommen. Aber die wenigsten kochen jetzt da auch groß selber.
Okay. Wir haben ja jetzt schon öfter über die Vision gesprochen und ich finde das total spannend, was ihr da alles aufgeschrieben habt. Mhm. Ich habe da so ein paar Punkte, wenn das okay ist, würde ich zuerst mal meine Punkte rauspicken, die ich total interessant fand. Und dann, wenn dir noch was sehr wichtig ist, dass du das dann einfach sagst. Mhm. Also, was mir als erstes aufgefallen ist, weil ich ja auch Mutter bin und einen kleinen Sohn habe, ist die eigene freie Schule.
Mhm. Ja.
Und ich wollte generell auch mal fragen, wie weit seid ihr denn? Ihr habt ja wahrscheinlich noch nicht alles umgesetzt, was ihr jetzt dahin, ausgedacht, also als Vision gesehen habt. Und also ja, in den zwei Jahren. Wie ist es denn? Also auch eigene Versorgung durch Permakultur, eigene Energie- und Wasserversorgung, internes geldfreies System, finde ich auch total spannend. Mhm. Also so diese Punkte, wie weit seid ihr denn da so?
Mhm. Ja. Also gleich mal zu Beginn, du hast ja mit der eigenen freien Schule angefangen. Die Schulgründung haben wir auf Eis gelegt erstmal. Also das war ja am Anfang die Idee, auch inspiriert von der Sudbury-Bewegung, also diese freien demokratischen Schulen, da wirklich eine ganz offizielle Schule zu machen, auch mit den Behörden eben. Und dann gab es diesen Vorfall mit der Sudbury School am Ammersee. Ich weiß nicht, ob du das in Hamburg mitbekommen hast.
Nee, hab ich tatsächlich nicht,
nein. Ja, das ist halt auch so eine bayerische Sache gewesen. Da die wurde relativ willkürlich einfach zugemacht.
Okay.
Ja. Und da war irgendwie dann klar, okay, der politische Wind geht nicht gerade in Unterstützung für diese Schulbewegung. Und es wird ein harter Kampf. Es wird höchstwahrscheinlich ein Kampf gegen Windmühlen, wirklich mit so einer Schulgründung anzulanden und das auf eine Art und Weise zu betreiben, die dem Konzept wirklich dient, um nicht einfach nur am Kämpfen zu sein gegen diese behördlichen Windmühlen. Und so haben wir uns dann dagegen entschlossen, gegen die Schulgründung, und haben dann eher so die Frei-sich-bilden-Bewegung und der angeschlossen, sag ich mal. Also dem Gedanken, dass Bildung einfach eh frei ist und passiert, unabhängig von irgendwelchen Schulen, und dass die Kinder, dass die jungen Menschen auch da eine eigene Fähigkeit haben, sich die Bildung zu suchen, die sie brauchen. Und dem wollen wir mehr Raum geben.
Und wie macht ihr das? Also weil ja in Deutschland einfach diese Schulpflicht besteht.
Das ist im Moment den einzelnen Eltern überlassen. Also es gibt bei uns Eltern, die haben die Kinder auf einer Montessori-Schule in der Nähe. Mhm. Und es gibt Eltern, die sind als reisend gemeldet.
Okay.
Das heißt, die sind mal da und mal nicht da und mal unterwegs. Und wenn die Kinder dann am Platz sind, dann bekommen sie auch, also wir haben im Moment auch ein Schulprojekt im Endeffekt oder halt ein Frei-sich-bilden-Projekt. Mhm. Das heißt, es ist jeden Tag Programm.
Okay.
Für die Kinder, die am Platz sind, eben gerade von den Eltern, die reisend gemeldet sind.
Okay, also weil ich nämlich mit dem Thema jetzt auch, weil unser Sohn jetzt halt in die Schule kommt, sehr beschäftigt habe. Wir in Hamburg auch nur 2 freie demokratische Schulen haben und die voll sind. Also so. Und ich dann auch halt mit diesen verschiedenen Schulsystemen jetzt mir das angeschaut habe. Ich aber eben auch schon in Kontakt mit dieser Freilerner-Szene da gekommen bin und dann halt so viel darüber gehört habe. Und unter anderem auch teilweise Negatives dann über Waldorfschulen gehört habe und dann gedacht habe, wow, wo geht's hin? Was mache ich? Ja, deswegen hat mich das jetzt sehr interessiert, also mit der eigenen freien Schule, eben wie ihr das macht, aber wenn ihr quasi das schon mal einfach anbietet, das und anbietet, dass es die Möglichkeit gibt, bei euch einfach zu lernen, was man möchte, quasi, also seinen Interessen zu folgen und dann vielleicht eben auch als Eltern oder als Gemeinschaft den Rückhalt gibt, wenn es in der Schule nicht gut läuft. Das ist vielleicht ganz gut dann, solange ihr keine eigene Schule gründen möchtet.
Ja, genau.
Okay, dann wollen wir dann mit einem weiteren Punkt, also ich weiß nicht, was ist für dich am einfachsten? Internes geldfreies System, eigene Versorgung durch Permakultur oder eigene Energie- und Wasserversorgung?
Das sind alles Projekte im Bau, sage ich mal in Anführungszeichen. Also die Permakultur. Wir haben ein Permakulturteam, das sich jetzt immer mehr geformt hat und dieses Permakulturteam beginnt jetzt dieses Jahr wirklich mit konkreten Anbau, Flächenplanung und so weiter. Vorher war noch die Projektfindung und jetzt geht's los im Endeffekt. Jetzt startet es. Wir haben auch eine ganz wunderbare Zusammenarbeit jetzt begonnen mit dem Shanti Petschel und seinen Coworkern und seiner Frau von Crea Vista. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Die bauen Earthships. Und das ist natürlich was wunderbar ins Permakulturprojekt mit reinpasst. Und das heißt, da wird es jetzt bald ein Anlehngewächshaus bei uns geben und die Flächen werden dementsprechend auch gestaltet von unseren Permakulturisten. Und dann geht's los mit dem Anbau. Im Moment haben wir noch keinen Eigenanbau außer Tomatenstöcke und davon jede Menge im Sommer und eigene Kräuter und sowas. Aber so richtig im großen Maßstab wird es bald losgehen. Und das Gleiche ist im Prinzip die Energie- und Wasserversorgung. Also Wasserversorgung ist hat die Basis gegeben, dadurch, dass wir eine eigene Quelle auf dem Grundstück haben, die Trinkwasserqualität hat. Die dient uns jetzt aber nicht großflächig. Wir sind doch angeschlossen ans Netz. Also das ist auch noch in Arbeit. Und mit der Energieversorgung sind wir auch noch ganz normal am Netz. Und da laufen auch Projekte, ne? So ein Windrad aufzubauen und solche Dinge. Also es ist in Arbeit und es gibt noch keine, okay, wir haben jetzt eine eigene Energieversorgung erreicht, Status. Wir haben auch eine PV-Anlage, also wir haben gewisse Maßnahmen auch, um uns autark zu machen und haben ein wahnsinnig forschungsfreudiges Technologieteam im Endeffekt, die da ganz wild unterwegs sind und überlegen, wie kann das gehen, wie können wir Energie nutzbar machen für uns direkt hier.
Und genau, dann das spannende interne geldfreie System. Das ist
ja ein spannendes, großes Thema, ja, was definitiv ja 2 Seiten hat, eben nach innen und außen. Wir sind im Außen noch angehängt, ne, an Geld und das System im Endeffekt. Wir bedienen Banken mit Krediten und so weiter und so fort. Und wir haben intern natürlich auch so die Frage, okay, wo kommt das Geld dann erstmal her? Der Seminarbetrieb, da geht unsere volle Kraft rein oder zumindest ein ganz großer Teil unserer Kraft, den auch wirklich zu unserer Existenzgrundlage zu machen. Und gleichzeitig haben wir hier ja auch Ausgaben für Heizung und so, ne? Also die ganz normalen Kosten, die anfallen, das heißt, die wollen auch bezahlt werden. Und im Moment tun wir das auch noch, indem wir selber reinzahlen. Wir haben einen Schritt in diese Richtung intern geldfrei schon verwirklicht, dadurch, dass wir von einem fixen Mietbetrag plus Nebenkosten plus Essenspauschale weggegangen sind zu einer Bedarfsgemeinschaftsausrichtung. Also jeder gibt, was er kann und kriegt, was er braucht. Und das heißt, dass jeder individuell für sich in Rücksprache mit dem Team oder halt im Prinzip stellvertretend der Gemeinschaft entscheiden kann, okay, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, woher auch immer, weil ich arbeiten gehe oder, und kann den und den Teil in die Gemeinschaft reinzahlen und gebe die und die an die und die Leistung im Endeffekt, also das und das Engagement und die Arbeit. Und aufgrund dieses Gespräches, wir nennen das Balancegespräch, also einfach rausfinden, wie ist jeder in Balance hier, mit welchem Geben und Empfangen, setzt sich zusammen, was jeder zahlt und auch was jeder beiträgt. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. In der Umsetzung ist er gar nicht so leicht erstmal, weil natürlich genau diese menschlichen Themen einfach so reinspielen, ne? So, oh, ich tue aber viel mehr als der oder die und ich zahle auch noch viel mehr und das ist ungerecht. Kann eine Seite sein oder andere, die sich total aufarbeiten und immer das Gefühl haben, dass es noch zu wenig ist. Gibt ja immer alle Seiten. Und das heißt, es braucht ganz viel Raum für diese menschlichen Prozesse an der Stelle. Bis wir dann wirklich immer weiter Schritt für Schritt auch kein Geld, gar kein Geld mehr brauchen. Das ist weiterhin die Idee. Und es braucht ganz viele menschlich-soziale Schritte der Auseinandersetzung auf dem Weg dahin. Na, die Anerkennung, wie wir wirklich, was wir mit Geld alles verbinden, ne, was wir daran festmachen. Also Leistung und Selbstwert und Gegenleistung, okay, und so weiter.
Genau, ich hatte hier noch Regionalentwicklung und Solidarwirtschaft im Außenkontakt gelesen. Das wäre dann der Kontakt mit der Gemeinschaft, der Gemeinde, nicht Gemeinschaft, aber auch, ist auch eine Gemeinschaft, drumherum.
Ja, ja, genau, das ist so die erste Ebene und dann auch gerne in die Region hinein. Und da sind wir hatten letztens den Gemeinderat jetzt zu unserem zweijährigen Jubiläum eingeladen. Und da wollen wir jetzt gerade mit unseren neuen Earthship-Bauprojekten auch an die, zum Beispiel an die Architekten in der Umgebung rangehen und vorstellen, was wir vorhaben und die mit einbeziehen. Das ist jetzt ein ganz konkreter Aspekt der Vernetzung in der Region und eben auch natürlich der Entwicklung der Region dadurch, durch das, was wir hier leben wollen. Und die Impulse, die wir hier setzen wollen. Dafür soll die Region absolut was davon mitkriegen.
Okay. Genau. Und dann habt ihr noch jede Menge, sagen wir mal, wie soll man das nennen? Emotionale Themen.
Ja, also genau.
Nicht praktische Themen im Sinne von, ich baue jetzt eine Permakultur, so meinte ich das. Mir fehlt das Wort.
Ja.
Da seid ihr ja auch, also finde ich sehr, also ja. Ehrgeizig, sagen wir mal so. Was das alles, also ihr habt eine große Vision, die euch trägt.
Ja, ja. Und das ist auch eben, du sagst so schön, die uns trägt, ja, die uns einfach immer wieder dahin schauen lässt, wo es hingeht, also auf das größere Bild. Und gerade in diesen emotional-sozialen Themen, ja, wenn es im Zusammenleben irgendwie hakt, sei es in einer Liebesbeziehung, sei es in einer freundschaftlichen, sei es in einer Arbeitsbeziehung. Es gibt ja alle Arten von Beziehungen hier zwischen den Menschen, die hier leben. Und überall gibt es natürlich auch die Engstellen. Und an den Engstellen kann man schnell verzweifeln. Ich glaube, das kennt jeder, das Gefühl, ne? So wäre ja eigentlich ganz schön, wenn der oder die nicht wäre. Und wenn es doch anders wäre. Und ich will doch, dass die anderen sich ändern. Also diese inneren und Engstellen im sozialen Kontakt und da eben das größere Bild zu haben und zu sehen, okay, ich entscheide mich für Vertrauen an der Stelle statt für Misstrauen und ich entscheide mich für Kooperation und Unterstützung statt mich zurückzunehmen und mein eigenes Ding zu machen. Das ist immer wieder die eigene Arbeit und gleichzeitig brauchen wir auch dafür die Räume. Wir geben dem sehr, sehr viel Platz, dem Sozialen und dem Austausch da auch, also den Prozessen, die da laufen und den menschlichen Themen eben, weil wir glauben, das muss im Zentrum stehen, damit wir überhaupt wieder fähig werden, Gemeinschaftswesen zu werden. Wir haben das irgendwie verlernt durch die Gesellschaft, durch die Geschichte, wie sie halt gelaufen ist, ne, und sind so ein bisschen individualisiert alle. Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich in den Großstädten. Und erstmal nicht so wirklich fähig, in Gemeinschaft zu leben. Was heißt es, zu kooperieren, statt zu konkurrieren? Was heißt es, sich zu vertrauen, statt sich negativ zu unterstellen, erstmal positiv zu unterstellen? Also solche Dinge. Was heißt es, wirklich offen miteinander zu sein, transparent und ehrlich? Das sind wir im Alltag nicht. Und das heißt, wir brauchen ganz viele Übungsräume, dass wir da hingehen können. Und all diesen schwierigen Themen halt auch begegnen können. Und das auch ganz speziell eben im Liebesbereich. Das ist ja auch Teil unserer Vision, dass wir einen Raum geben für eine Tiefe und eine Authentizität in der Partnerschaft und in der Beziehung. Ganz egal, wie das aussieht, ja, in jeder Form. Es gibt kein Dogma irgendwie mit freie Liebe oder sowas, was auch immer freie Liebe bedeutet, sondern wir wollen einen Raum bieten dafür, dass wir uns mit den Themen überhaupt auseinandersetzen können. Mit der Tiefe, die halt im Liebesthema so drin steckt. Jeder von uns kennt das, glaube ich, dieses Gefühl der Erhebung beim Verliebtsein, ja, himmelhoch jauchzend. Was für eine Energie da drin steckt. Oder auch die Tiefe des Dramas im Liebeskummer. Also da ist ganz viel Kraft, da ist ganz viel Lebenskraft drin. Und wenn wir da, jeder hat da seine Verletzungen, und wenn wir da Heilräume schaffen können, das sehen wir als ganz basal und als ganz zentrales Thema. Und wenn wir da Heilung schaffen können, dann haben wir auch einen Schritt Friedensarbeit gemacht. Dann gibt es mehr Vertrauen auf der Welt, eben in diesen kleinen Themen, in der Sexualität, in der Liebe. Also klein,
kleine, groß, gerade, genau.
Kleinen, großen Themen.
So klein sind die gar nicht. Ha?
Nein, die sind riesig.
Okay.
Eins noch. Für mich ist das Stichwort Vertrauen ganz essentiell. Mhm. Die Entscheidung für Vertrauen statt Misstrauen, die kann ich ja jeden Tag, in jedem Moment treffen. Mir selber gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber, der Welt gegenüber. Ja, das hat ja unterschiedlichste Ebenen. Und das will geübt sein. Auch unter dem politischen Aspekt. Ich sehe Vertrauen als sehr politischen Begriff. Mhm. Um Dieter Duhm zu zitieren, Vertrauen ist der radikalste politische Begriff unserer Zeit. Und das hat für mich eine große Bedeutung. Wenn ich anfange, im Kleinen immer mehr zu vertrauen, dann mache ich einen Unterschied in der Welt. Dann mache ich einen richtig großen Unterschied in der Welt.
Okay.
Genau.
Was würdest du anderen raten, die auch so eine Gemeinschaft gründen wollen?
Also auf jeden Fall eine ganz klare Rechtsform, wenn es um einen Objektkauf geht. Ja, dann, ich denke, da ist die Genossenschaft so das Ideale. Also jetzt auf der rein sachlichen Ebene, ja, wenn es wirklich darum geht, wohin gehen wir, was braucht man und wie finanzieren wir das, dann braucht es eine rechtliche Grundlage und Verträge und wirklich eine Klarheit auf der Ebene. Und am besten irgendeine Form, wo alle gemeinsam was reintun, wie zum Beispiel eine Genossenschaft. Und wo nicht einer irgendwelche großartigen Leistungen bringt und dann ins Ungleichgewicht gerät. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und dann braucht es eine Kontinuität in der Arbeit mit den menschlichen Themen. Das finde ich die andere essentielle Seite. Wir können nur Gemeinschaftswesen werden, wenn wir uns den Themen auch stellen, die uns da halt im Weg rumliegen. Und das muss von Anfang an passieren, meiner Meinung nach. Es sollten große Themen klar sein, wie zum Beispiel die Ernährung oder der Umgang, das Leben mit Kindern. Wie wollen wir mit Kindern leben? Wie viele Tiere? Wie wollen wir mit Tieren leben? Welchen Stellenwert hat die Liebe für uns? Gibt es da irgendwelche auch Ausrichtungen in der Spiritualität? Das sind ja so wirklich große Themen für jeden von uns, wo es um Werte geht, wo es um die eigene Lebensvision ja auch geht. Und sich da in der Gruppe so klar wie möglich zu sein, bevor man zusammenlebt, macht meiner Meinung nach Sinn. Und alles Weitere passiert auf dem Weg.
Und wenn du dir so vorstellst, dass du vielleicht am Ende deines Lebens stehst, ja, und du blickst so zurück, wie hat sich die Gemeinschaft da entwickelt? Wo lebst du dann? Wie lebst du dann?
Mhm. Also einen Teil verbringe ich bestimmt hier in Schönsee in einem viel größer gewordenen Areal, wo lauter Erdhäuser und Earthships und alternative Bauten aus dem Boden kommen und wo die Landschaft total essbar ist. Ja, Obstbäume, Sträucher, Felder, Permakultur ist um uns rum und auch ein Schwimmsee. Ich schaue auf den Schwimmteich und einen Teil verbringe ich da und ich gehe gerade vielleicht zum Schwimmteich und sehe eine Seminargruppe am Teich in der Sonne liegen und in unserem Kulturzentrum am Hang findet abends eine große Veranstaltung statt, die 300 Menschen anzieht. Also wir haben ein florierendes kulturelles Zentrum, wo Menschen hinkommen, weil sie sich begegnen wollen, weil sie was lernen wollen. Das ist was, was ich sehe. Und gleichzeitig verbringe ich auch einen guten Teil meines Jahres irgendwo in südlichen Gefilden, wo wir unsere Dependancen haben. Also es wird ein Netzwerk von Gemeinschaften werden. Zum einen eben direkt mit uns verbunden, Nature Community in Italien, in Spanien, weiß Gott wo, und auch andere Gemeinschaften. Dieses Netz wird sich immer mehr und mehr aufspannen. Und wir sind Teil davon.
Das hört sich richtig schön an. Also, so, ja, so ganz entspannt. Ja, ja, toll. Dankeschön. Danke für deine Zeit und dass du dir die Zeit eben genommen hast, mir die ganzen Fragen zu beantworten und dass du mir deine Vision nochmal, die große Vision noch erzählt hast. Danke.
Danke dir, Stefanie, für dein Interesse und all die Fragen. Schaut es euch an, kommt vorbei, was wir hier vorhaben. Wir sind offen.